Also liebe Geschwister und Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist es ja so, wenn es ein bisschen länger dauert, dann denkt man ja, hoffentlich ist die Predigt nicht so lang. Aber wisst ihr, ich habe ein echtes Anliegen. Ein Anliegen für euch, ein Anliegen für mich. Und es geht hier tatsächlich um diese Sache, nutze die Gelegenheit. Nutze die Gelegenheit. Manchmal ist man einfach zu zögerlich. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon mal so gewesen ist. Man war einfach zu zögerlich und hat gedacht, wenn ich doch ergriffen hätte, ja, dann wäre manches anders gelaufen. Oder manchmal ist man auch einfach nur zu kritisch. Ja? Und ja, es blieb eben alles beim Alten. Es soll heute um zwei Menschen gehen, die beherzt die Gelegenheit nutzten, beim Schopf packten und dann eine ganze Stadt, die eben diese Gelegenheit verstreichen ließ. Das Erste, und wenn ihr das vielleicht schon behaltet, dann ist schon viel passiert, die Masse hat nicht immer recht. Ja, also wenn jemand sagt, also das ist ja nichts und sagen nochmal 100 Leute und dann musst du noch nicht gleich auch sagen, na, das ist ja nichts, ja, sondern die Masse ist nicht immer auf der Seite des Richtigen. Schauen wir uns an, wo wir sind, wo wir uns befinden. Der Herr Jesus ist ja mit seinen Jüngern unterwegs und da war er vorher in dem Gebiet der Gadarener, wo hier dieser Kringel ist. Und da hat er den Besessenen geheilt. Aber schon da, wer die Bibel kennt, weiß, diese Leute haben ihn gebeten, er möge doch aus dem Gebiet verschwinden. Wahrscheinlich war der Verlust durch die toten Schweine so stark in ihrem Herzen, dass sie vielleicht dachten, naja, also ein größerer Verlust wollen wir nicht. Ja, ich weiß nicht, was noch alles passiert, wenn Jesus da bleibt. Am liebsten soll er wieder gehen. Ja, verpasste Gelegenheit. Der Herr Jesus fuhr dann mit seinen Jüngern über den See ins jenseitige Ufer, und zwar nach Kapernaum. Und von dort aus ging er dann in seine Vaterstadt Nazareth. Der Fußweg ist laut Google Maps 45 Kilometer lang und man braucht circa 10 Stunden. Es geht also auch so ein bisschen durchs gebirgige Land. Und da werden wir mit dem Bibeltext einsteigen und ich werde bloß ein paar abschnittweise immer lesen und dann mit euch diesen Abschnitt gemeinsam bedenken. Da heißt es, also wir sind in Markus Evangelium Kapitel 5, 21 bis 24, wir gehen so in der Gemeinde durchs Markus Evangelium mal durch. Da heißt es, und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelten sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm, und es folgten ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Wir sehen in der Überschrift, Jairus ergreift die Gelegenheit. Wir sehen, dass Jairus unter einer großen Last leidet. Er wusste, dass seine kleine Tochter im Sterben liegt. Und für einen Vater, der liebt, ist das ein unglaublicher Antrieb, alles in Bewegung zu setzen, was irgendwie auch Hilfe verspricht. Ja? Also wenn ein Kind wirklich mit dem Tod ringt, Was macht man da? Wir setzen alles in Bewegung. Ja? Und wir sehen, dass er einer der Obersten der Synagoge vor Ort war. Und der Herr Jesus wurde ja gerade von denen, die in der Synagoge das Sagen hatten, ja sehr angegriffen. Ja, in Kapitel 3, Vers 6 wird gesagt, dass die Pharisäer Jesus, weil er ihrer Meinung nach den Sabbat gebrochen hat, sie wollten ihn töten. Ja, oder er sollte umgebracht werden. Oder auch in Kapitel 3, Vers 22 sagten die Schriftgelehrten, dass Jesus mit dem Teufel in Verbindung ist. Und hier nun Jairus, der gerade als einer der Ersten in der Synagoge war, der fällt vor Jesus nieder und bittet ihn. Wenn die gute Gelegenheit da ist, liebe Geschwister, dann darf man sich nicht wegen Menschenfurcht davon abhalten lassen. Er hat nicht gewartet, dass er mit dem Herrn Jesus vielleicht irgendwo alleine ist. Und hat gedacht, naja, wie komm ich an Jesus ran? Aber so öffentlich darf ich es gar nicht machen. Es waren viele Menschen da. Wenn er wirklich eben die Gelegenheit ergreifen wollte, dann musste er sich hier offenbaren und ganzen Einsatz leisten. Das sehen wir hier bei Jairus. Und vor allem warf er sich dann auch noch zu den Füßen von Jesus nieder und bittet ihn vor allen. Manche haben etwas dagegen, dass man bei einer evangelistischen Predigt zu einem öffentlichen Bekenntnis aufruft. Wir sehen aber hier, dass manchmal es äußerst wichtig ist, sich öffentlich zu dem zu bekennen, der die Rettung ist, der die Hilfe gibt, ja, dass man das nicht im Verborgenen macht. Manchmal ist es sehr wichtig. Und was bekannte nun Jairus vor allen? Du, Herr Jesus, kannst den Tod abwenden. Wenn du eingreifst, dann wird meine Tochter gesund werden und am Leben bleiben. Dabei hat der Herr Jesus nicht seiner Hoffnung widersprochen. Also Jesus hat nicht dem Jairus gesagt, na, Moment, halblang, sondern er ist hier mit ihm gegangen. Ja? Jairus geht mit Jesus, so ist es hier eher. Er ging mit Jesus dorthin, wohin Jesus gehen wollte. Jairus versuchte den Herrn eigentlich nicht zu lenken, sondern er vertraute, indem er mit ihm ging, er vertraute ihm weiter. Auch dies war für mich sehr wertvoll, Geschwister. Wenn ich den Herrn Jesus bitte, dann will ich ihm noch nicht gleich meine Lösungen sagen. Ja? Also, Herr Jesus, du könntest in diese Richtung mich führen oder in jene Richtung und dann wird alles gut werden. Ich brauche eigentlich nur deine übernatürliche Kraft. Sondern wenn ich ihn bitte, dann bedeutet das, führe mich. Ja? Ich lege mich in deine Hand und mache dich jetzt. Ich lasse dich jetzt auch deine Sache machen. Du bist nämlich der Herr. Und wie geht es nun weiter? Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel gelitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer geworden mit ihr. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich verstockte der Quell ihres Blutes. Und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Hier wird unser Blick darauf gelenkt, dass eine kranke Frau ihre Gelegenheit ergreift. Sie tut es ganz anders als Jairus. Auch sie war in großer Not, das lesen wir hier. 12 Jahre hatte sie Blutungen, hat viel Geld den Ärzten gegeben, damit diese sie heilen sollten. Aber, so wie wir lesen, es wurde immer nur schlimmer. Da kam Jesus in ihre Nähe. Das war ihre Chance. Sie hat viel selbst versucht, aber jetzt stand der Herr Jesus ihr direkt vor Augen. Ja, da sollten wir uns jetzt einmal auch darüber uns Gedanken machen, uns vielleicht auch die Situation vorstellen. Jesus steht jetzt direkt in ihrer Nähe. Und auch uns Menschen kann dies auf der einen oder anderen Art passieren. Wir können in unser Leben vielleicht einmal so stark angesprochen werden von Gott. Da wissen wir, das ist Gott, der spricht. Gott gibt mir einen starken Wunsch ins Herz und ins Leben. Er will mich vielleicht in eine ganz bestimmte Richtung führen. Und ich soll in diese Richtung dann auch gehen. Der Herr kann auch in unserem Leben einmal ganz stark vor Augen stehen. Dann nutze diese Chance. Der Herr ist nicht immer so präsent und erlebbar. Das heißt, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann reagiere positiv darauf. Dann verstock dein Herz nicht. Diese Frau ging hin und handelte. Auch sie hielt sich nicht zurück. Sie glaubte, dass Jesus sie heilen kann, obwohl sie so viel Negatives schon in der Vergangenheit erlebt hat. Sie dachte, wenn ich ihn berühre, dann werde ich geheilt. Genauso ist das mit unserer Schuld. Wenn Menschen sich mit Christus verbinden, wenn sie ihn in ihr Leben aufnehmen, dann werden sie von Sündenschuld ganz und gar geheilt. Diese Menschen können ihre vorherige Berührung und ihre materiellen oder Bemühungen und ihre materiellen Ausgaben für ihre Heilung vergessen. Das heißt, wenn Menschen vorher versucht haben, mit Gott ins Reine zu kommen, durch irgendwelche Anstrengungen, durch irgendwelche Aufwendungen, das können sie alles vergessen, wenn sie mit Jesus in Berührung kommen. Wenn jetzt Jesus ihr Ziel ist und wo sie mit ihm dann in Verbindung stehen, er kann und wird heilen. Und genau das hat die Frau an ihrem Körper erlebt. Eigentlich jemand, der, wenn man sagt, 12 Jahre leide ich darunter und ich werde immer ärmer. Mein ganzes Geld gebe ich aus und die Doktor nur an mir rum und es wird nur noch schlimmer. Ich habe mich auch gefragt, wie kann sie überhaupt noch mal so eine Hoffnung haben? Bei Jesus können wir die Hoffnung haben. Sie ergreift die Gelegenheit und ihr Leben ändert sich um 100% zum Guten. Sie brauchte Mut, um das Gewand von Jesus zu berühren. Sie brauchte auch einen Durchsetzungswillen. Sie musste sich als Frau vorkämpfen. Aber sie hat die Gelegenheit ergriffen. Gelegenheiten kommen nicht immer leicht und beschwingt so in unser Leben. Ja? Ist nicht immer so. Manchmal kann man sie nur durch große Anstrengung ergreifen. Es gibt Christen, die meinen, wenn etwas schwer geht, dann ist es nicht von Gott. Warum? Denn Gott gibt es doch den Seinen im Schlaf. Ja? Also das muss ganz leicht sein, ganz leicht gehen. So hat die Frau nicht gedacht. So nicht. Ja, wie geht's weiter? Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein Gewand berührt oder angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt und spricht und sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die es getan hat. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Also nun unterbricht der Herr Jesus seinen Weg. Ihr fragt: Wer hat mein Gewand angerührt? Ich weiß jetzt nicht, was Jairus gedacht hat. Als Jesus jetzt nicht mehr weitergeht und diese Frage stellt: Ist denn nicht jetzt Eile geboten? Meine Tochter stirbt. Komische Frage. Jesus möchte aber jetzt erst die kennenlernen, die im Glauben sein Gewand angefasst hat. Für die Jünger war es merkwürdig, wer so in der Menschenmenge doch ist, der hat immer Berührung mit irgendwelchen Leuten. Viele kommen an das Gewand von Jesus und einige fassen es vielleicht auch an. Ja. Die Jünger wussten eben nicht, was der Herr Jesus wusste. Denn er hat ja verspürt, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Wir sehen hier den Herrn Jesus als wahrer Gott und wahrer Mensch. Als Gott, der eine heilende Kraft hat, und als Mensch, der nicht wusste, wer ihn angefasst hat. Diese Frage, wer hat mein Gewand angerührt, war der Auslöser, um auch die ganze Sache mit der Heilung ins richtige Licht zu rücken. Und dann auch zum Abschluss zu bringen. Heute erleben wir durch die Esoterik eine Vielzahl von magischen Vorstellungen und falschen Ideen über Jesus Christus. Es wird von einem Christusgeist gesprochen, an den man glaubt oder den man irgendwie anzapfen soll, und dass man durch Berührungen irgendwelche Kräfte anzapfen könnte. Dabei muss auch dieses Beispiel mit dieser Frau herhalten. Mit dem, dass die Frau nun zu Jesus kam, wird das Ganze aber persönlich. Indem sie sich vor Jesus niederwirft, anerkennt sie ihn als Herrn an. So wie auch schon vorher der Jairus. Vielleicht hat sie diese Szene sogar beobachtet. Dann beginnt sie, zu Jesus zu sprechen, und erzählt ihm die ganze Wahrheit. Die Wahrheit über ihre Krankheit und wie sie auch Hilfe erhofft hat, wie sie gekämpft hat und wie sie dann die Gelegenheit beim Schopf ergriff. Sie erzählt, dass sie daran fest geglaubt hat, dass Jesus sie heilen kann. Und was macht der Herr Jesus? Sagt er: Naja, dann ist ja gut, jetzt weiß ich ja, wer mich angerührt hat, auf Wiedersehen. Geht es ihm nur darum, dass er die Gewissheit bekommt über diese Person, die ihn angerührt hat? Was sagt er? Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Wenn Jesus zu ihr Tochter sagt, dann ist das ein Ausdruck für Zugehörigkeit. Sie durfte sich in der Familie Gottes wissen. Warum? Der Herr Jesus hat nämlich weiter gesagt: Dein Glaube rettet dich. Welcher Glaube? Ja, der Glaube an mich. Du hast dich vor mir niedergeworfen. Hier geht es nicht nur um die Rettung von der Krankheit, sondern auch um die Rettung zu Gott. Denn der Herr Jesus hat einmal, ja, man könnte vielleicht sagen, dem ersten Mann in der jüdischen Religion damals, also es war der Lehrer Israels, dem Nikodemus, hat er gesagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben. Jesus, das sind Worte aus dem Mund von Jesus zu Nikodemus und es geht hier um die Liebe Gottes. Des Weiteren sichert der Herr der Frau zu, geh in Frieden. Du hast Frieden und zwar in zweierlei Hinsicht. Frieden mit Gott durch die Rettung und Frieden von der Plage. Denn du bist gesund. Und genau das benötigen auch wir, liebe Geschwister und Freunde. Wir brauchen Frieden nach oben. Wenn wir über Gott nachdenken, dann sollten wir uns darüber freuen, dass wir Frieden mit unserem himmlischen Papa haben. Dass er unser Leben hier sieht und durch seinen Sohn führt. Frieden. Und wir brauchen aber auch Frieden um uns herum. Wie schon gesehen, die Frau ergreift die Gelegenheit und wird reich beschenkt. Und wie ist das mit Jairus, der ja auch auf Jesus vertraut? Der ist ja auch noch da. Die ganze Zeit musste er hier stehen. Wie geht die Geschichte weiter? Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist tot, gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus, Jakobus und Johannes, der Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Das Schlimmste, was Jairus sich hat vorstellen können, ist eingetroffen. Die Tochter ist gestorben. Und an allem ist diese Frau schuld, weil sie sich dazwischen gedrängt hat. So könnte Jairus denken. Vielleicht sind solche Gedanken uns gar nicht fremd. Wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich Gott besser dienen können. Ich habe solche Leute kennengelernt. Wenn das nicht passiert wäre, dort, was die Menschen nicht mit mir alles angestellt haben, dann hätte ich jetzt, ich ganz anders, ja, ich viel mehr in Gottes Reich mich investieren können oder wäre mein Leben ganz anders und viel besser verlaufen. Die Umstände, meine Vergangenheit, meine Eltern, meine Erziehung, es wäre alles anders gelaufen, viel besser. In viel größerem Segen, wenn das nicht passiert wäre. Doch das tut. Wie gut ist es, dass hier der Herr Jesus bei diesem Mann gleich eingegriffen hat und den Jairus mit dieser schlimmen Botschaft nicht allein gelassen hat. Er hat gleich, als er dieses Wort hörte, was man dem Jairus sagte, ihm deutlich gemacht, fürchte dich nicht, glaube nur. Jetzt ist es passiert, fürchte dich nicht, glaube nur. Nicht mehr. Vertraue mir weiter, auch wenn die Bekannten des Jairus fromm sagen, das ist eine ganz fromme Rede. Bemühe den Meister nicht mehr. Ja, damit zeigen sie, auch wir glauben. So soll Jairus in der Sekunde seiner größten Anfechtung die Botschaft aber auch hören: Vertraue mir, sagt Jesus, glaube. Du musst jetzt nichts tun, als nur zu glauben. Keine Angst, fürchte dich nicht. Nichts ist bei mir, dem Herrn Jesus, außer Kontrolle. Wer mich ergreift, greift nicht ins Leere. Und Jairus verhält sich still und lässt sich weiter von Jesus führen. Er hängt sich an Jesus. Und dieser führt seine Jünger sowie den Jairus an einem großen Getümmel von Menschen vorbei, die alle weinten und heulten. Eine sehr bedrückende Atmosphäre. Jairus spricht kein Wort, er überlässt das Reden dem Herrn Jesus. Der sagt, das Kind schläft, es ist nicht gestorben. Und Jesus sagt die Wahrheit aus Gottes Sicht, die bei Gott gilt. Für Jesus ist das tote Kind im Schlaf. Er kommt, um es aufzuwecken. Ganz einfach und unkompliziert. Er tut nur eines. Der Jairus, was macht er? Er ist weiter still. Er kann und will auch nichts erklären. Er tut nur eines, er hängt sich eng an den Herrn Jesus, wo er hingeht, da geht auch Jairus mit. Und wisst ihr, manchmal kann es in einer Situation sein, in unserem Leben, wo wir wirklich, wirklich keine Kontrolle mehr haben. Und dann kann dies die einzige, oder dann ist dies die einzige Lösung. Häng dich an Jesus, ja, dem dich anvertraut hast. Hier sehen wir, wie es wirklich um die Trauer der Weinenden bestellt ist. Es ist so ein großer Kontrast. Wenn sie wirklich von Herzen traurig gewesen wären, dann hätten sie nicht gelacht. Dann wären sie eher merkwürdig berührt gewesen oder in ihrer Trauer still geworden. Aber lachen geht gar nicht. Also wenn wirklich jemand traurig ist, dann kann der nicht schallend da rauslachen und ihn auslachen. Aber so ist die Welt. Sie hat beim Eintreten des Todes keine Hoffnung. Die Leute sagen, bemühe den Meister nicht mehr. Bei Tod ist alles aus. Und auch hier. Was soll man beim Toten noch tun? Nichts mehr, gar nichts. Man kann sich nur noch lustig über diejenigen machen, deren Hoffnung über den Tod hinausgeht. Jairus bleibt bei Jesus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talitha kumi, das heißt übersetzt Mädchen, ich sag dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren würde. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Jairus bleibt bei Jesus und Jesus handelt. Er wirft sie raus, die lachen und somit nicht würdig waren, die Taten Gottes zu sehen. Danach waren nur noch der Vater, die Mutter und seine Jünger bei ihm. Und dann weckt der Herr Jesus das Mädchen einfach auf. Komm aufstehen, mein Mädchen, aufstehen. Und das 12-jährige Kind ist aufgestanden, gesund umhergegangen. Dabei war das Erstaunen und die Freude natürlich sehr groß. Auch Jairus und seine Familie hat wie die kranke Frau durch das Eingreifen der Gelegenheit eine völlige Veränderung ihrer Lage zum Guten erfahren. Sie haben auch zugegriffen. Mit dem Herrn Jesus in der Mitte gibt es immer einen Grund zur Hoffnung. Behaltet es. Mit dem Herrn Jesus in der Mitte gibt es immer einen Grund zur Hoffnung. Was ist dem Herrn aber auch wichtig? Die Lacher haben nicht das Recht, den genauen Tathergang des Wunders zu erfahren. Den Zweiflern verbirgt sich Gott. Sie hätten ja den Herrn Jesus fragen können: Guter Meister, wie meinst du das, dass das Mädchen schläft? Aber das taten sie nicht. Sie wussten ja Bescheid. Es ist tot und somit unrettbar auch für Jesus. Den Zweiflern verbirgt sich Gott. Dazu kann man stehen, wie man will. Man kann es gut oder schlecht finden. Deshalb wird sich Gott aber nicht ändern. Ne? Am besten fährt man damit, wenn man dies einfach akzeptiert und sich darauf einlässt. Leider hat die Heimatstadt von Jesus sich nicht darauf eingelassen. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Eine Stadt verachtet die Gelegenheit. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen: Woher hat er dies solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihm: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Heute hat Nazareth circa 78.000 Einwohner. Das war zur Zeit des Herrn Jesus nicht so. Man rechnet eher mit einer Größe von 400 bis 500 Personen. Für unsere Verhältnisse war es eher ein kleines Dorf. Da kannte jeder jeden. Jedoch wird hier in Vers 1, sehen wir schon, Nazareth als Stadt bezeichnet. Nun war der Herr dort und man hatte Folgendes über ihn erkannt. Jesus hat große Weisheit und er tut auch erstaunliche Wunder. Wir hören und sehen Dinge, die uns doch zum Nachdenken bringen. Wir warten doch alle auf den Messias. Könnte das nicht sein? Die zweite Überlegung ist nun das, was sie über des Herrn Familie wissen. Na, er kommt aus einfachem Haus, beruft Zimmermann, Josef, der wird hier gar nicht mehr erwähnt, wahrscheinlich ist schon verstorben. Maria, seine Geschwister leben auch hier. Wir kennen sie doch. Wir haben doch mit ihnen zusammen im Sandkasten gespielt oder so ähnlich, ja. Wir wissen, woher Jesus kommt. Und das Resultat in ihrer Überlegung, sie nahmen Anstoß. Also es war ihnen ein Ärgernis. Es war ihnen ärgerlich, dass wenn man an der Oberfläche hängen bleibt, liebe Geschwister, dann kann es auch zu solchen Reaktionen kommen, wenn man nicht genügend auf den Grund gekommen ist. Ja. Auch hier, wie bei der Totenauferweckung, macht der Herr Jesus nur wenige Wunder oder seine Wunder nicht im großen Umfang öffentlich. Wenn die Herzensöffnung bei den Menschen Jesus gegenüber nicht da ist, dann wird er sich auch nicht zu erkennen geben. Der Glaube ist die Voraussetzung, sonst ist Gott selbst gehalten. Es heißt hier, er konnte dort keine Wunder tun. Der Ungläubige bekommt von dem Herrn Jesus keine Wunder, sondern erst einmal die Lehre. Also er lehrt von Gott. Er lehrt darüber, wie man zu Gott kommen kann und zum Glauben kommen. Ja. Aber er tut das nicht immer nur, indem er Wunder tut. Ich komme zum Schluss. Was können wir bei diesem Thema Nutze die Gelegenheit mitnehmen? Ihr seht ja den ausgestreckten Zeigefinger. Vielleicht für den einen oder anderen ärgerlich. Ich habe es ganz bewusst so gewählt, weil Gottes Wort deutlich macht, dass er Gelegenheiten schenkt, die wir wirklich nutzen sollen. Ja? Sollten wir darüber nachdenken. Gott schenkt Gelegenheiten, die wir nutzen sollen. Welche wichtige Erkenntnis sollten wir in unserem Beutel hineinpacken und mitnehmen? Um die Gelegenheiten Gottes zu ergreifen, müssen wir bereit sein, uns grundsätzlich von Menschenfurcht befreien zu lassen. Jairus war ein Oberster der Synagoge und wusste, dass viele Jesus ablehnten. Und trotzdem kam er in aller Öffentlichkeit zum Herrn. Er dachte nicht daran, was wohl die Leute denken, sondern darüber, dass Jesus ihm helfen möge. Was sollen wir noch mitnehmen? Dass wir, wenn wir zum Herrn Jesus kommen, uns demütigen und ihm die Führung überlassen. Jairus fiel vor Jesus nieder und als die Frau kam und auch die Todesnachricht ihm mitgeteilt wurde, hatte er weiter dem Herrn Jesus die Führung überlassen. Er ist nicht auf dem Absatz umgedreht und hat gesagt, so jetzt reicht's, jetzt habe ich genug, sondern er blieb. Und das Nächste. Bei der Frau sehen wir, dass sie entschieden war, für die Gelegenheiten Gottes auch zu kämpfen. Sie gab nicht auf und ging durch die Masse, bis sie Jesus erreicht hat. Gib nicht auf. Und als Christus mit ihr in Verbindung gekommen ist, hat sie ihm dann auch die ganze Wahrheit gesagt. So konnte sie auch die Verheißung hören, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Aber auch dies können wir mitnehmen. Der Unglaube verhindert, dass Menschen Gott und sein Handeln sehend erkennen. Auch heute kann man Jesus kennenlernen. Er sagte, dass er bis ans Ende der Weltzeit hier auf dieser Erde sein wird. Ich bin bei euch alle Tage. Somit ist heute auch eine Gelegenheit für jeden, der den Herrn Jesus kennenlernen möchte. Er braucht nur zu beten, Herr Jesus, hilf mir, dich kennenzulernen. Ich will wirklich wissen, wer du bist und nimm dabei diese Punkte ernst. Keine Menschenfurcht, sei demütig, lass dich führen, sei entschieden und dafür auch anhaltend zu kämpfen und sei bereit, dem Herrn Jesus im Gebet die ganze Wahrheit über dein Leben zu offenbaren. Amen.